herzlich willkommen beim Podcast der Kirche im Upper Room. Wir sind eine junge Gemeindegründung aus Hamburg-Altona mit großen Träumen für den Norden Deutschlands. Unsere Predigten aus dem Gemeindealltag sollen dich inspirieren und dir Lust machen, noch tiefer mit Jesus in Beziehung zu treten. Wenn du mehr über uns erfahren willst, abonniere unser Newsletter oder schreib uns einfach über unser Kontaktformular. Beides findest du in der Beschreibung. Und jetzt wünschen wir dir viel Spaß bei der heutigen Folge.
Okay, also willkommen zum Team-Gottesdienst. Haha, sehr gut. Okay, wir werden uns heute mit Ananias und Sapphira weiter beschäftigen, einem hochinteressanten Abschnitt im Neuen Testament. Lass uns einsteigen und wir lesen nochmal den gesamten Text, werden da auch noch einen Moment stehen bleiben. Und genau, wir lesen von 4,32 bis 5,16. Ich habe das nicht an den Screen gemacht, weil ihr könnt einfach in eure eigene Bibel reinschauen, wenn ihr eine dabei habt. Und sonst hört ihr einfach zu. Okay, also, alle, die zum Glauben an Jesus gefunden hatten, waren ein Herz und eine Seele. Niemand betrachtete sein Eigentum als privaten Besitz, sondern alles gehörte ihnen gemeinsam. Mit großer Überzeugungskraft berichteten die Apostel von der Auferstehung des Herrn Jesus. Und alle erlebten Gottes Güte. Keiner der Gläubigen musste Not leiden. Denn wenn es an irgendetwas fehlte, war jeder gerne bereit, Häuser oder Äcker zu verkaufen und das Geld den Aposteln zu übergeben. Die verteilten es an die Bedürftigen. Josef, ein Levit aus Zypern, gehörte auch zu denen, die ihr Hab und Gut zur Verfügung stellten. Die Apostel nannten ihn Barnabas, das heißt übersetzt, der anderen Mut macht. Er verkaufte seinen Acker und überreichte das Geld den Aposteln. Ein Mann namens Hananias verkaufte zusammen mit seiner Frau Sapphira ein Grundstück. Hananias beschloss heimlich, einen Teil des Geldes für sich zu behalten, wovon auch seine Frau wusste. Den Rest brachte er zu den Aposteln. Aber Petrus durchschaute ihn. Hananias, fragte er, warum hast du es zugelassen, dass der Satan von dir Besitz ergreift? Warum hast du den Heiligen Geist belogen und einen Teil des Geldes unterschlagen? Niemand hat dich gezwungen, das Land zu verkaufen. Es war dein Eigentum. Und auch nach dem Verkauf hättest du das Geld behalten können. Wie konntest du dich nur auf so etwas einlassen? Du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott selbst. Nach diesen Worten brach Hananias tot zusammen. Alle, die davon hörten, waren entsetzt. Einige junge Männer hüllten den Toten in ein Tuch ein und trugen ihn hinaus, um ihn zu begraben. Etwa 3 Stunden später kam seine Frau Sapphira. Sie wusste noch nicht, was geschehen war. Petrus fragte sie, ist das hier die ganze Summe, die ihr für euren Acker bekommen habt? Ja, antwortete sie, das ist alles. Da erwiderte Petrus, warum habt ihr beiden beschlossen, den Geist des Herrn herauszufordern? Sieh doch. Die Männer, die deinen Mann begraben haben, kommen gerade zurück. Sie werden auch dich hinaustragen. Im selben Augenblick fiel Sapphira vor ihm tot zu Boden. Als die jungen Männer hereinkamen und sahen, dass sie tot war, trugen sie Sapphira hinaus und begruben sie neben ihrem Mann. Die ganze Gemeinde aber und alle, die davon hörten, erschraken zutiefst. In Gottes Auftrag vollbrachten die Apostel viele Zeichen und Wunder. Die ganze Gemeinde traf sich immer wieder im Tempel, in der Halle Salomos, fest vereint im Glauben. Die anderen, die nicht zur Gemeinde gehörten, wagten nicht, sich ihnen anzuschließen. Sie sprachen aber mit Hochachtung von ihnen. Immer mehr glaubten an Jesus, den Herrn. Viele Männer und Frauen, sogar die Kranken, trug man an die Straße und legte sie dort auf Betten und Bahren, damit wenigstens der Schatten von Petrus auf sie fiel, wenn er vorüberging. Selbst aus den umliegenden Städten Jerusalems strömten die Menschen vorherbei. Sie brachten ihre Kranken und solche, die von bösen Geistern geplagt waren. Und alle wurden gesund. Amen. Okay. Die wichtigsten Punkte zu diesem etwas längeren, doch sehr besonderen, aufwühlenden, interessanten Abschnitt einmal nochmal für uns. Also das Ganze beginnt in Kapitel 4 mit so einer Vogelperspektive, wenn ihr mitgelesen habt und die Kapitelunterteilung gesehen habt. Und dann seht ihr so als würde Lukas, der Schreiber der Apostelgeschichte, irgendwie nochmal so rauszoomen und sagen, guck mal, das ist, was in der Gemeinde passiert. Das ist, wie die Gemeinde charakterisiert ist. Und so wie das auch am Ende von Apostelgeschichte 2 passiert, wo dann der Fokus auf Zeichen und Wundern liegt und dann in 3 die Heilung des armen Bettlers an der schönen Pforte passiert, so ist das hier in diesem Abschnitt mit einem Fokus auf Großzügigkeit und auf den Umgang mit Finanzen und mit Bedürftigen und nimmt da so das Zentrum dieser Vogelperspektive ein. Und genau, und dann geht es weiter in Kapitel 4 mit der Geschichte mit Hananias und Sapphira. Und es ist spannend, ja, also was dort steht, es gab keine Notleidenden in der Gemeinde. Also ich bin ja öfter schon auf diesem Punkt so im Nebensatz so stecken geblieben, weil ich finde es einfach krass, was dort passiert ist. Ja, und ich möchte wirklich, man muss herausstellen, dass irgendwie die Gemeinde von Glauben geprägt war. Es lag nicht daran, dass man irgendwie sagt, ja, wir versuchen das jetzt hier kommunistisch zu lösen und wir machen irgendwie eine Güterteilung und dann ist das gerecht, es gibt hier keinen Arm und gibt hier kein Reich mehr, weil wir haben alles, was in unserem menschlichen Potenzial zusammenkommt. Das war total freiwillig. Die Leute haben im Glauben daran, dass Gott sie versorgt, ihre Güter gebracht und haben aufgrund dieser tiefen Überzeugung, dass sie nicht mehr Teil der Welt sind, dass sie, weißt du, Gemeinde ist die Gemeinschaft der Herausgerufenen. Das Evangelium war so zentral, die Rettung von Jesus Christus war so zentral und bedeutete alles, dass man bewusst gesagt hat, weißt du was, okay, ich hab Besitz im Hintergrund, komm, ich tag das in die Gemeinschaft hinein, damit wir miteinander, ja, damit wir einfach dieser Not begegnen können. Und es war vor allem aber motiviert durch Glauben an Jesus. Und es war freiwillig. So, wisst ihr, der Punkt ist, es war eben kein Kommunismus. Es war nicht, ihr müsst jetzt eure Äcker verkaufen, weil wir sind hier eine Gütergemeinschaft, sondern es war freiwillig. Das war ganz klar, es kommt total klar raus. Ja? Petrus macht das deutlich. Ja? Und also es war freiwillig, ne? Niemand hat sie gedrängt. So, und dann wird uns Josef vorgestellt, Barnabas auch genannt, Sohn des Trostes, ist eigentlich die bessere Übersetzung des Namens Barnabas, eine ganz interessante Figur. Und er wird so als wie so eine Antithese zu Hananias und Sapphira vorgestellt. Barnabas spielt nachher eine ziemlich zentrale Rolle in der Apostelgeschichte, da werden wir auf jeden Fall auch nochmal drauf zurückkommen. Aber er ist derjenige, der hier auch von Lukas eingeführt wird. Ne? So, wir lernen den kennen als Leser. Und Barnabas, ja, er kommt und er verkauft auch einen Acker und er bringt das zu den Aposteln, ja, und ist so die Antithese, der Gegensatz zu Hananias und zu Sapphira. Und genau, in dieser Gemeinschaft und auch im Licht der großen Gaben, die Leute eben ganz freiwillig bringen, sind Ananias und Sapphira auch bereit, ihren Acker zu verkaufen. Ja, sie sind Teil einer beinahe perfekten Gemeinschaft. Ja, und dann sagen sie, okay, komm, wir machen das auch, wir haben auch einen Acker in der Hinterhand und wir werden den verkaufen. Und dann kennen wir die Geschichte. Wisst ihr, sie sind Teil einer perfekten Gemeinschaft. Ganz ähnlich wie Adam und Eva. Ja, und Hananias und Sapphira, die haben dann in ihrem Herzen, und das sage ich bewusst so, sich entschlossen, die Gemeinschaft zu betrügen. Ja, was ist genau passiert? Also wie gesagt, sie entschließen sich, diesen Acker zu verkaufen und dann bringen sie einen Teil des Geldes zu den Aposteln und behalten einen Teil. In Asien, ja, wenn man, also das kennen wir ja hier nicht so, ne? Also in Asien ist das so, also vor allem ich habe das jetzt so ganz eindrücklich vor Augen, in der philippinischen Gemeinde, ja, da ist so eine durchsichtige Glasbox vor der Bühne. Weißt du? So, und dann gibt es eben den Opferteil im Gottesdienst und dann strömen die Menschen, wirklich, sie laufen nach vorne, weil es, weißt du, weil das einfach, weißt du, ein Ausdruck von Freude, ein Ausdruck ihrer Beziehung zu Jesus, ein Ausdruck von Dankbarkeit, ein Ausdruck, einfach ein Ausdruck ihres Glaubens ist, Geld da reinzuschmeißen. Und dann sitzt du da, also auch als Pastor dann in der ersten Reihe, und du kannst es sehen, du siehst genau, wie viel jeder reinschmeißt. Und es ist so ein bisschen wie bei Jesus, weißt du, Jesus, der im Tempel die Menschen beobachtet, wo die Leute eben kommen und Geld geben. Und dann seht, beobachtet Jesus die Witwe, die eben diesen kleinen Betrag nur reinschmeißt. Ja, und Jesus sagt, sie hat alles gegeben, was sie hatte. Ja, die anderen haben aus ihrem Überfluss gegeben. Sie hat alles gegeben, was sie hatte. Es war ein echtes Opfer. Und genau, aber das nur so als Sinnbild. Das war mit Sicherheit ganz ähnlich damals in der Gemeinde. Also das heißt, wenn du dann nach vorne gekommen bist und dann so einen riesigen Betrag gegeben hast und deinen Acker verkauft hast, ja, dann in so einer Gemeinschaft, dann war das natürlich beeindruckend für das menschliche Auge, sagen wir mal so, für die menschliche Betrachtung. Und unser Ehepaar, ja, sie kommen auch nach vorne und sie dachten sich, wir sind besonders klug. Das ist ja, weißt du, es kostet uns eine kleine Lüge gegenüber den Aposteln. Und wir haben eine Win-Win-Situation kreiert. Ja, wir haben mehr Geld auf Tasch, ne? Und die ganze Gemeinde, ja, die sieht uns und die sagt, wow, ihr seid großzügig, ihr seid Helden des Glaubens. Ja, und wir stehen letztendlich gut da. Ja, warum haben sie sich entschlossen, einen Teil des Geldes zurückzuhalten? Vielleicht, ich kann mir vorstellen, ja, also Geldprobleme gab es damals auch und ist ja völlig legitim, ja, aber sie wollten halt auch den Ruhm haben. Und das war genau das Problem, also den Ruhm, vermeintlichen Ruhm ist ja gar kein Ruhm, ja, aber genau darin liegt das Problem. Heimlich haben sie einen Teil dieses Geldes, das eigentlich freiwillig gegeben werden sollte, haben sie den zurückgehalten. Und notwendig war nur so eine kleine Lüge gegenüber der Apostel. Und ja, genau, richtig, du hast es erfasst. Sie hätten einfach damit, wäre überhaupt kein Problem gewesen. Aber sie wollten halt, ne, das ging auch so um menschliche Anerkennung. So, und wie gesagt, sie haben gedacht, ach, so eine kleine Lüge, ja, gegenüber den Aposteln. Ja, darauf kommen wir gleich. Pass auf. Und weißt du, und Gott sieht das aber nicht so. Gott sieht das in der Situation vor allem nicht so. Und das ist uns allen eine Lehre. Gott führt in der Situation sehr unmittelbar die Konsequenz von Sünde ein. Und beide sterben. Wisst ihr, und darum geht es heute so ein bisschen. Sie haben nicht die Gemeinde belogen. Das ist das, was sie gedacht haben. Sie haben gedacht, weißt du, ja, wir, das ist ja nur Petrus, das ist ja einer von uns. Wir lügen Petrus an, weißt du, der wird drüber hinwegkommen. Komm, es ist ja hier nur zwischen uns, ja? So kann man denken. Ja, das ist irgendwie so eine kleine Lüge und wir haben was davon und die Gemeinde hat was davon. Alle sind glücklich, ach, wird schon jeder drüber hinwegsehen können, ne? Weißt du, aber Petrus, der ist nicht persönlich verletzt. Die Ältestenschaft der Gemeinde braucht keinen Heilungsprozess nach dieser Lüge, weil die sehen sehr klar, was passiert ist. Ja, und das ist das, was Petrus konfrontiert. Er steht auf und er guckt sie an und sagt, warum seid ihr darin übereingekommen, Gott, den Heiligen Geist, zu belügen? Und das haut das bringt so richtig ans Licht, was das eigentliche Problem war. Ja, es bringt, weißt du, und er geht noch weiter. Er sagt nicht mehr, hey, ihr habt Gott, den Heiligen Geist, belogen, sondern, ja, im nächsten Schritt, das sagt er dann zu Sapphira, wie konntet ihr darin übereinkommen, Gott zu versuchen? Also er hat irgendwie eine ganz andere Sicht und hält ihnen einen Spiegel vor das, was sie da eigentlich gemacht haben. Es war eben nämlich nicht nur eine kleine Lüge zum Schaffen einer menschlichen Win-Win-Situation. Und darüber möchte ich mit uns sprechen. Ja, die Apostel belügen, die Gemeinde belügen versus, was heißt es, Gott zu belügen. Was ist das eigentliche Problem? Ja, was ist das eigentliche Problem? Die Menschen werden uns schon vergeben. Das ist ja, Wir sind ja wie wir. Wir machen alle Fehler. Vielleicht kennst du die Gedanken auch. Ja, das wird sich schon wieder einrenken. Das ist jetzt halt notwendig. Und dann geht es uns auf jeden Fall besser. Ja? Und ich glaube, da ist ein riesen Missverständnis drin. Ja? Lügen und Betrügen in dieser Situation gegenüber Menschen, das war jetzt die Sünde, ja, das hat nicht nur eine menschliche Dimension. Und das war auf einmal ganz sichtbar in der ganzen Situation. Ich nenne das mal den Eden-Komplex. Ja, man muss ja immer ganz gute Titel für seine Predigten haben. Hananias und Sapphira, der Eden-Komplex. Ich möchte ein bisschen da drin rumgraben, was eigentlich das Problem war. Ich glaube, wir werden da einiges draus ziehen. Ja, ich möchte mit uns zurückgehen zum Garten Eden. Im Garten Eden, ja, da gab es die perfekte Gemeinschaft. Ganz ähnlich wie da in der Gemeinde. Da gab es alles, was sie brauchten zum Leben. Gott war da. Ja, Adam und Eva waren in der direkten Gegenwart Gottes und zwar einfach Mensch und Gott vereint, so wie der Schöpfer sich das gedacht hat. Es war auf jeden Fall genug zu essen da, die schönsten Bäume und so weiter und so fort. Und dann kommt irgendwann die Schlange und die Schlange sagt zu Eva, hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem Baum die Früchte essen dürft? Übersetzung der Hoffnung für alle. Und genau da liegt das Problem drin, weißt du? Das ist eine Lüge, die haben nicht nur Hananias und Sapphira in der Situation geglaubt, es ist eine Lüge, die uns auch die ganze Zeit eingetrichtert wird. So wie sie zu Beginn der Menschheitsgeschichte bei Adam und Eva eingetrichtert worden ist. Ja? Lass mal angucken. Hat Gott wirklich gesagt? Hat Gott wirklich gesagt? Und das stellt so die Frage von Gottes Wort. Und ich würde sagen, weißt du, Gottes Wort, das steht auch für, weißt du, wenn ich die Worte meiner Frau nicht ernst nehme, nehme ich sie als Person nicht ernst. Das stellt so ein bisschen in Frage die Autorität, das stellt in Frage, wer Gott eigentlich ist. Hat Gott wirklich gesagt? Existiert Gott wirklich? Was glaubst du eigentlich? Ist Gott wirklich allmächtig? Ist Gott wirklich nah? Hat Gott wirklich gesagt? Und dann sagt die Schlange als nächstes, Das ist genial pervers. Es ist genial, es ist wirklich psychologisch genial gemacht, um Zweifel zu sehen. Hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem der Bäume hier Früchte essen dürft? Ich meine, die Wahrheit ist, Gott hat gesagt, hat einen Garten geschaffen mit den herrlichsten Früchten, den schönsten Bäumen, den tollsten Tieren, ein Paradies. Und er hat gesagt, nur von einem Baum bitte nicht. Und das war auch noch ein Beweis seiner Liebe, weil er damit gesagt hat, weißt du was, du hast einen freien Willen, du kannst dich entscheiden. Am Ende war das auch noch ein Liebesbeweis. Und die Schlange verdreht das total und sagt, ey, hat Gott wirklich gesagt, Gottes Existenz, ihn ernst zu nehmen, die Beziehung zu ihm ernst zu nehmen und zweitens, ja, Gottes Charakter in Frage zu stellen. Weil da drin schwingt mit, wenn Gott sagt, dass ihr von keinem der Bäume essen dürft, das schwingt mit. Ja, ey, Gott meint es nicht gut mit dir. Gott meint es nicht gut mit dir. Er hält das Beste von dir fern. Gott möchte nicht, dass du genießt, dass du ein Leben hast, das in Fülle ist und so weiter. Ja? Also am Ende des Tages hat die Schlange Gottes Autorität, ihn selbst als Person, die Beziehung zu ihm und seine Freundlichkeit mit uns, seinen Charakter in Frage gestellt. Das ist das Problem, was die Schlange eingeführt hat, hier im Garten Eden. Und ich mag mir vorstellen, bei Hananias und Sapphira in Deutsch, weißt du, war das ganz genauso. Sie sind genau auf diese Lüge eingefallen. Lügen ist nicht so schlimm, hat Gott in den 10 Geboten nicht so gemeint. Sünde ist eigentlich nicht so schlimm. Das ist ja rein menschlich. Ja, Gott und Sünde sind nicht so, das brauchen wir nicht so ernst nehmen. Ja, überhaupt, Gottes Existenz und irgendwie, ob er das mit den Moralvorstellungen, mit der Moral so ernst nimmt, weiß ich nicht so genau. Ja, und sie sind irgendwie da mit reingekommen. Und weißt du, sobald wir anfangen, das zu glauben und sagen, ja, Gottes Wort wird uns egal, dann fangen wir an, Gottes Existenz und die Beziehung zu ihm in unserem Leben in Frage zu stellen. Ja, und das heißt, wenn wir Gottes Wort nicht ernst nehmen, nehmen wir am Ende des Tages Gott nicht ernst. Und dann werden seine Vorstellungen vom Leben und da, wie Leben funktioniert, für uns irrelevant. Und ich glaube, genau das ist bei Hananias und Sapphira passiert. Und das ist auch so der Kerngedanke von Sünde. Weißt du, wenn Gott nicht ernst genommen wird, wenn sein Wort nicht ernst genommen wird und wenn seine Vorstellungen vom Leben für uns nicht von Bedeutung sind, dann glauben wir, dass Leben ohne Gott funktioniert. Und das ist der Kern von Sünde. Sünde drückt sich aus in ganz vielen verschiedenen Dingen, die auch aufgelistet sind in der Bibel. Du sollst das nicht und wir sollen so leben und so weiter und so fort. Weißt du, aber am Ende dahinter steht, Gott, wir nehmen dich nicht ernst. Du bist irrelevant für uns. Wir glauben, dass Leben ohne dich funktionieren kann. Und das ist das, was hier passiert ist. Und das frage ich uns mal. Wie ernst nehmen wir Gott in den einzelnen Lebensbereichen? Vielleicht gibt es Lebensbereiche bei dir und bei mir, wo das sehr präsent ist, wo wir sagen, ja, da, weißt du so, aber vielleicht gibt es auch Lebensbereiche, wo wir Gott irgendwie rauslassen, wo er für uns irrelevant ist, wo wir das vielleicht wissen, dass sein Wort das sagt oder jenes sagt, wir es aber nicht ernst nehmen. Wir sagen, ja, ist mir egal, ob Gott das sagt oder nicht, ich brauche das nicht. Ja, die Schlange hat gesagt, hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem der Bäume hier essen dürft? Ja, wie gesagt, das heißt auch, Gott hält das Beste von uns fern. Und in dieser Kombination, auf der einen Seite zu sagen, Gott ist nicht relevant für mein Leben, ich schmeiße ihn aus dem Fenster, und gleichzeitig zu sagen, er hält das Beste von mir fern, führt dazu, dass wir in Selbstversorgung unterwegs sind. Ja, ist doch klar, wenn Gott keine Rolle spielt in unserem Leben, wer sorgt sich denn dann um uns? Dann muss ich mich doch selber sorgen um meine Bedürfnisse, um meine Versorgung meiner Seele, um die wichtigen Bedürfnisse, die jeder Mensch von uns hat. Ich muss mich aber auch sorgen um die ganz praktischen Dinge wie Geld, wie in deren Fall, wie in allen anderen Bereichen, meinen Beziehungen und so weiter. Und dann bin ich auf einmal das Zentrum und nicht mehr Gott. Und ich versuche irgendwie mich abzurackern und bin in Selbstversorgung unterwegs. Ich glaube, genau darauf sind die beiden reingefallen. Sie haben irgendwie die Autorität von Gott in Frage gestellt und gleich im nächsten Schritt haben sie gesagt, ja, wir müssen natürlich in Selbstversorgung unterwegs sein. Ja, auf der einen Seite wollen wir Annahme haben, ja, damit die Gemeinde uns, ja, die Gemeinde sieht uns, die tiefe Bedürfnisse unserer Seele. Ja. Wir müssen wissen, dass wir Personen von Wert und Wichtigkeit sind. Ja, die Gemeinde sieht uns, wir geben großes Opfer, notwendig ist nur die kleine Lüge. Und gleichzeitig, oh ja, wir haben auch Geldsorgen möglicherweise, ja, wir halten einfach ein Stück von dem Geld zurück. Haben wir alle was von. Uns geht's gut, der Gemeinde geht's gut. Notwendig ist halt nur, dass wir diese kleine Lüge bringen. Ist ja nur menschlich. Ja, ich überziehe das so ein bisschen, damit das, weil ich glaube, es geht uns allen häufig so. Und ich glaube, das ist ein Prozess gewesen bei denen, kann ich mir gut vorstellen, weil du wachst nicht morgens auf, ja, bist völlig verliebt in Gott und Gott ist das Wichtigste in deinem Leben und am nächsten Tag sagst du, ja, ey, aber Gott, du bist eigentlich nicht so wichtig und dann bringst du so eine Situation. Das war nicht eine Eintagsfliege, sondern das ist etwas, was auch in unserem Leben schleichend kommt. Es ist oftmals ein Prozess, wo wir anfangen, Zweifel zuzulassen, wo wir auf diese leise Stimme der Schlange, hat Gott wirklich gesagt? Ist Gott wirklich gut? Meint er es wirklich gut mit mir? Wo wir anfangen, darauf zu hören. Und irgendwann kommt der Punkt, so wie bei den beiden. Ich glaube nicht, dass sie morgens aufgewacht sind und gesagt haben, so, sondern ich glaube, das war ein Prozess, der dazu geführt hat und darin seinen Höhepunkt gefunden hat. Ich möchte uns sagen, Gott existiert und Gott ist gut. Gott hat einen wunderbaren Charakter. Er ist dein Vater, er ist dein Freund, er meint es nur gut mit dir. Die ganze Schrift, so wie der Garten, ja, die ganze Schrift ist voll von der Güte Gottes. Und es hat so viel damit zu tun, dass wir ihn kennenlernen. Auch seine Moralvorstellungen sind am Ende des Tages ein Weg, uns seine Liebe zu zeigen, weil er ist der Erfinder von Leben. Er weiß, wie Leben am besten funktioniert. Und er meint es immer gut, immer gut. Er meint es mit allem gut. Und wir glauben so häufig, ja, nein, Gott restriktiert mich nur. Weißt du, Gott hält das Beste von mir zurück. Und deswegen fangen wir an, in Selbstversorgung unterwegs zu sein. Und die Frage ist, können wir zurückkommen zu dem Punkt, Gott ernst zu nehmen, ihm zuzuhören und ihn vor allem kennenzulernen. Damit beginnt das. Ananias und Sapphira, ihr Prozess, er endete damit. Wir lügen Menschen an. Und Petrus' Antwort war, wie konntet ihr das tun und Gott, den Heiligen Geist, anlügen? Und wisst ihr, da ist genau der Kern. Sünde, ob das jetzt in dem Fall Lügen oder was auch immer, Sünde ist nicht zuerst ein menschliches Problem. Sondern Sünde, und ich sage einfach mal allgemein, jede Sünde in unserem Leben ist ein Problem zwischen dir und Gott. Auch als neutestamentlicher Christ. Sei dir darüber bewusst. Es ist immer ein Problem. Aber wir wissen, Gott hat damit gehandelt. Das ist völlig klar. Aber Sünde führt immer Tod in unsere Beziehung zu Gott ein. Ja, und wir denken, ja, das ist jetzt, weißt du, Sünde, ich habe das so oft jetzt auch gerade in letzter Zeit immer wieder gehört, ja, wenn ich das mache oder jenes mache, das ist ja nur was, das betrifft ja nur mich, das ist ja nicht so eine schlimme Sünde, weil da ist ja kein anderer mit involviert. Habt ihr vielleicht auch schon mal gehört. Und dann fangen wir an, Dinge zu rechtfertigen. Aber weißt du was, Gott ist involviert. Ich weiß, es ist hart. Aber Sünde ist ein Problem. Das sehen wir ganz deutlich. Weißt du, denk mal mit mir nochmal an Josef. Altes Testament. Josef war derjenige, der total arrogant von seinen Brüdern gehasst worden ist und dann echt gelitten hat. Und dann wurde er als Sklave verkauft, hat einige Jahre als Sklave gearbeitet und dann ist er dort in diesem, hat sich hochgearbeitet in dem Haus, wo er eben als Sklave am Start war. Und dann ist sein Herr weg und dann kommt die wunderhübsche Frau wahrscheinlich seines Herrn auf ihn zu und sagt, hey, komm in mein Zimmer, lass mal ein bisschen Spaß haben zusammen. Wird keiner merken. Der Potiphar ist raus, der kommt erst später wieder. Meine Kinder, vergiss die, wird keiner mitbekommen. Weißt du, und Josefs Antwort auf diese Verführung ist genau der Kern, weißt du? Er sagt, er denkt nicht darüber nach, das kann ich deinen Kindern nicht antun. Nee, das kann ich deiner Ehre nicht antun. Das kann ich auch meinem Herrn nicht antun. Weißt du, all das sind valide Argumente zu sagen, ich falle jetzt, warum ich nicht in Sünde fallen sollte mit Potiphas Frau und dieser Verführung eingehen. Nein, Josef bringt den Kern der Problematik von Sünde auf den Tisch, weil er in einer intakten Beziehung zu Gott lebt. Sieht er das? Er sagt, nein, ich kann das Gott nicht antun. Wie kann ich gegen Gott sündigen? Das ist seine Antwort. Sünde ist nicht ein menschliches Problem. Lass uns das verstehen. Nicht primär zumindest. Es ist ein Problem zwischen Mensch und Gott. Ja? Natürlich hat Sünde auch dann, weißt du, Sünde hat eine persönliche Dimension auch zwischen Menschen. Natürlich führt das Probleme und Tod auch in Beziehungen ein. Es hat auch eine, und das sehen wir in der Geschichte auch, es hat auch eine kooperative Dimension für Gemeinde, ja, wenn Sünde da am Start ist, um sich greift. Das ist auch ganz deutlich aus dieser Geschichte. Weißt du, aber ich möchte bei diesem Kern heute bleiben. Ich glaube, Hananias und Sapphira haben an irgendeinem Punkt in ihrer Beziehung zu Gott, irgendwie haben sie die Beziehung zu Gott verloren. Oder haben Zweifel zugelassen, haben dieser Lüge geglaubt, hat Gott wirklich gesagt, meint Gott ist wirklich gut. Und sie sind da abgebogen. Und das war das Problem. Sie kannten diesen guten Gott nicht und sind aus der Beziehung zu diesem guten Gott, der es gut meint mit ihnen, der ihr Versorger ist, der sie liebt, für ihre, weißt du, der Versorger ihrer Seele, aber auch ihr materieller Versorger ist, der ihr Heiler, ihr Befreier ist. Weißt du, sind sie abgebogen aus der Beziehung zu ihm. Ich möchte es nochmal sagen, weißt du, dieser Garten Eden, das ist die Art und Weise, wie Gott möchte, dass wir leben. Leben in Fülle heißt, in diesem Garten Eden mit Gott zusammen. Da sind die Bibel spricht davon, da sind die herrlichsten Bäume, die herrlichsten Früchte. Gott hält alles für dich bereit, für deine Seele. Und weißt du, aber auch alles, was du zum Leben brauchst. Das heißt nicht unbedingt, dass wir alle sagen, ja, dass wir alle Millionäre sind, weißt du? Aber Gott, ich bin davon zutiefst überzeugt, ich habe das in meinem Leben, mein Leben ist dafür Zeugnis, dass Gott alles gibt und mehr als das, was du brauchst. Und ich glaube, hier sitzen einige, die das auch bezeugen können. Das heißt nicht, dass das Bankkonto bis zu sonst wo gefüllt ist, aber das heißt, dass du so viel hast, um dein Leben zu gestalten und dass du so viel hast, um anderen zu geben. Weißt du, aber das ist gar nicht das Wichtigste, darum geht es gar nicht so sehr. Aber weißt du, das beginnt alles damit, dass du in deiner Seele alles hast, was du brauchst. Und dass du da im Frieden bist. Das ist der Ort, wo wir leben dürfen. Ein Leben in Fülle. Und deswegen hat Sünde zuerst, wenn wir über Sünde in unserem Leben nachdenken, etwas damit zu tun, wie wir Gott in unserem Leben sehen und erleben. Kennst du Gott? Diesen Vater, der dich liebt, der alles für dich hat. Alles, wirklich alles. Für deinen Körper, für deine Seele, für dein Materielles. Glaubst du das oder ist da Unglaube in deinem Leben? Hast du der Schlange geglaubt? Wie gesagt, vielleicht auch nur in manchen Bereichen. Wendest du dich zu zwielichtigen Mitteln, um Geld oder um deine Bedürfnisse oder sonst was zu bekommen? Oder wendest du dich an Gott? Ist dein Reflex, so wie wir letzte Woche mit den Kindern geredet haben, ist dein Reflex in Situationen, wo du ein Bedürfnis hast, egal welche Bedürfnisse, ist dein Reflex, zuerst zu Gott zu kommen, ich spreche selber, auch zu mir, oder ist dein Reflex, zu sagen, ich muss mir jetzt irgendwie Gedanken machen, wie ich das hier irgendwie hinkriege, und wenn ich irgendwelche zwielichtigen Mittel einsetze, ist völlig egal. Ja? Oder ist dein Reflex, zu sagen, Gott, du bist mein Versorger, du bist, und das weißt du, und in der Beziehung zu ihm das zu finden, auszusprechen, wer er ist, wie wir von Elke Mölle gehört haben. Und dich im Glauben an deinen Erlöser zu wenden, ist das dein Reflex? Vertraust du ihm? Rechnest du fest mit ihm? Glaubst du ihm? Das ist eine Frage von Glauben, das hat Heidi auch gesagt am Ende des Tages. Lass uns mal, noch ein bisschen was habe ich, aber nicht so viel, aber ich möchte kurz nochmal stoppen an dem Punkt. Und nicht einfach darüber hinweggehen. Ich möchte, dass wir einfach mal ein paar Minuten still sind und da kurz mal drüber nachdenken. Wo ist Gott, in welchen Bereichen deines Lebens ist Gott für dich irrelevant? Wo hat es vielleicht begonnen, dass du der Lüge geglaubt hast? Die Lüge, die sagt, Gott ist nicht gut. Er ist nicht relevant für den Bereich in deinem Leben. Er wird nicht versorgen. Er hält das Beste vielleicht von dir weg. Wo hast du dieser Lüge geglaubt? Und wo lebst du deswegen vielleicht auch in Selbstversorgung? Herr, wir legen dir unsere Leben hin und alle Bereiche in unserem Leben. Und Herr, wir beten, dass du Unglaube und auch vielleicht verschlossene Türen für dich in unserem Leben offenbarst. Wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass du ein Prüfer der Herzen bist zuallererst. Und wir danken dir, dass du voller Gnade auf unser Leben schaust, voller Güte und voller Freundlichkeit. Und dafür ehren wir dich. Danke, dass es niemals zu spät ist. Amen. Okay, es geht noch ein bisschen weiter. Petrus, er sagt dann zu Sapphira, ihr versucht den Heiligen Geist. Wieso seid ihr darin übereingekommen, den Heiligen Geist zu versuchen? Und weißt du, dass dieses Wort versuchen, das heißt so viel wie Gott einen Test zu unterziehen, Gott herauszufordern. Und weißt du, das ist genauso wieder ganz ähnlich wie im Garten Eden. Eva sagt, nein, Gott hat gesagt, wir dürfen nicht von der Frucht essen. Und sagt die Schlange, nein, ihr werdet nicht sterben. Sünde hat keine Konsequenzen. Euch werden die Augen geöffnet. Das hat Gott nicht so gemeint. Ja? Das ist, was die Schlange zu Eva gesagt hat. Ja, am Ende des Tages sagt sie, nein. Das hast du falsch verstanden. Das ist gar nicht so schlimm. Sünde hat keine Konsequenzen. Okay? Das ist, was hier passiert. Und am Ende des Tages, das, was Sapphira und Ananias auch geglaubt haben. Ja, nee, diese Lüge gegenüber Menschen, vielleicht ein bisschen gegenüber Gott, das wird keine Konsequenzen haben. Und damit haben sie Gott herausgefordert. Weil es hat Konsequenzen. Und im Garten Eden war das so, dass Gott unmittelbar, die beiden haben sich ja geschämt vor Gott, ne? Also sie haben gemerkt, dass sie nackt sind und haben sich versteckt und so. Und unmittelbar, ihr müsst euch das mal überlegen, Gott tötet ein Tier. Und das muss schrecklich gewesen sein, weil es gab keinen Tod. Also überleg mal, und was das für die beiden war. Es gab keinen Tod. Und auf einmal, und ich, das ist jetzt ein bisschen blutig, aber jetzt, weißt du, ich kann mir vorstellen, Gott hat das Tier vor ihren Augen getötet, weißt du, und dann hat er das enthäutet und hat ihnen die blutigen Felle gegeben. Hier, bedeckt euch, bumm. Also vielleicht ein bisschen netter, aber. Aber weißt du, und was haben sie an sich getan? Sie haben diesen Geruch, weil totes Tier riecht. Blut hat einen Geruch. Und sie trugen den Geruch von Tod an sich, an ihrem eigenen Körper. Überleg mal, das muss schockierend gewesen sein, weil sie kannten Tod, das Konzept von Tod war nicht auf der Agenda im Garten Eden. Das gab es nicht. Und das war das. Aber sie haben der Schlange geglaubt. Und gesagt, nein. Das hat keine Konsequenzen, wenn ihr jetzt davon esst. Okay? Und ich glaube, weißt du, das ist genau der Punkt. Wir glauben das manchmal auch. Ja, das ist ein Kavaliersdelikt, ist nicht so schlimm. Aber der Kern von Sünde, das Problem ist, dass es eine Konsequenz hat, mindestens in unserer Beziehung zu Gott. Und dass da Tod hineinkommt. Und dass unsere Sünde immer einen Geruch von Tod mit sich bringen. Ich möchte das anschauen. Was für Konsequenzen hat Sünde? Lass uns mal drüber nachdenken. Erstens, Tod in der Beziehung zu Gott. Und ich glaube, wir alle kennen das. Weißt du, das beginnt mit so einem kleinen Gedankenspiel. Ja, ist ja nicht so schlimm, jetzt ein bisschen davon oder ein bisschen dies oder der Weg oder jener Weg. Und dann kommt das auf einmal in Existenz und dann hat man ein schlechtes Gewissen. Aber weißt du, dann passiert das wieder und wieder und wieder und wieder. Und auf einmal ist das, was irgendwie so als so ein kleines Vergehen begonnen hat, auf einmal eine ganz ausgewachsene Sache. Wir bitten auch Gott nicht mehr um Vergebung vielleicht und irgendwie haben wir ein schlechtes Gewissen. Und wir, weißt du, und auf einmal wird aus so einer kleinen Sache etwas, wo wenn es über Jahre hinweg passiert, wir auf einmal total defensiv werden. Und wenn uns jemand darauf anspricht, sagen wir, nein, das ist überhaupt, dann wird man aufbrausen, kennt ihr sowas? Wenn man auf einmal über eine Sache, die eigentlich, wo man weiß, dass sie falsch ist, wo man am Anfang vielleicht auch noch damit umgegangen ist, man auf einmal endet damit, dass man bis hin zu dem Punkt, dass man defensiv wird darüber und Gott nicht mehr darüber zu einem reden kann. Und weißt du was? Das ist das, was passiert. Das ist so dieser Prozess, den ich beschrieben habe, auch bei Ananias und Sapphira. Und zack, auf einmal schließen wir Gott aus unserem Leben in diesem Bereich aus. Und weißt du, das Gravierendste ist, dass wir uns damit von Leben selbst abschließen und abschneiden. Dass wir, weißt du, wie schrecklich ist das, dass es Bereiche möglicherweise in unserem Leben gibt, in denen wir taub sind für die Beziehung zu Gott, in denen Gott nicht zu uns sprechen kann mehr und in denen Gott uns einfach dann laufen lässt da drin. Und weißt du, Gott ist ein guter Vater. Gott ist, ich habe das öfter mal gehört, ich mag das eigentlich nicht so gerne, weil Gott ist auch ehrfürchtig und mächtig, aber weißt du, der Heilige Geist ist wie so ein Gentleman. Artie Kendall sagt, der Heilige Geist ist wie eine Taube. Und es beginnt damit, weißt du, dass er sanft zu deinem Gewissen spricht und dich sanft versucht zurückzubringen auf den Weg. Dass er sanft darüber redet. Und weißt du, je mehr wir nicht auf ihn hören, desto mehr zieht er sich zurück, weil er ist wie so eine Taube. Das heißt nicht, dass wir nicht mehr gerettet sind oder aus der Gnade fallen, überhaupt gar nicht. Ne, ihr könnt das nehmen, darüber spreche ich nicht. Aber, weißt du, je mehr sich Gott aus unserem Leben wegen geduldeter Sünde zurückzieht, ja, und je mehr seine Gegenwart weicht, desto mehr schneiden wir uns von Leben ab. Und ich glaube, wir alle kennen das. Wir alle kennen diesen Prozess. Und das blockiert uns von Frucht, es blockiert uns auch von Salbung, es blockiert uns von all den Segen, den Gott eigentlich in unser Leben hineinbringen möchte. Also, es bringt, das meine ich mit Tod, es bringt Tod in unsere Beziehung zu Gott, in unsere Lebensbereiche hinein. Die zweite Konsequenz ist, natürlich hat Sünde auch eine menschliche Dimension. Also Petrus, ja, der hat das jetzt sehr klar konfrontiert, aber weißt du, natürlich können durch menschliches Fehlverhalten auch Menschen, also auch Sünde, können auch Menschen verletzt werden. Und weißt du, zu glauben, ja, dass wenn ich irgendwie jemanden anlüge, wie in dem Fall, dass das nicht dazu führt, dass ich beim nächsten Mal irgendwie erstmal mein Vertrauen wieder aufbauen muss oder auch erstmal, weißt du, auf der menschlichen Ebene wieder anfangen muss und das korrigieren muss, hey, das ist doch klar. Ja, also von daher, Konsequenz von Sünde, Vertrauensverlust, Beziehungen gehen kaputt, Menschen erhalten ein komisches Bild von Gott und von Gemeinde. Ja, natürlich hat Sünde auch je nach Ausprägungsform dann natürlich rechtliche Konsequenzen und so weiter und so fort. Und weißt du, ich habe manchmal das Gefühl, so gerade in unserer christlichen Welt, ja, gesagt, ja, Gott bestraft uns durch dies oder jenes. Ja, aber manchmal ist das einfach nur eine Konsequenz von deiner Sünde in deinem Leben. Auch ganz schön hart, ne? Ja, vielleicht leiden wir manchmal einfach unter den Konsequenzen unseres sündhaften Verhaltens. Ja, und das nimmt Gott nicht einfach weg. Also so, weißt du, weil Gott vergibt sofort. Instant. Aber wenn du einen Fehler gemacht hast, dann ist da manchmal die Konsequenz noch da sein. Ist dann immer noch da. Ja, und ich habe manchmal das Gefühl, bei uns auch in unseren, wenn ich unsere Kreise sage, dann meine ich damit aber so die Gemeinde an sich. Ja, ich habe manchmal das Gefühl, wir als Christen, wir sind so schnell damit, über Vergebung zu sprechen. Weißt du, und es ist gut, es ist total gut, dass wir darüber reden und sagen und dass wir das auch empfangen, dass wir sagen, Herr, es tut mir leid und dann direkt weitermachen. Das ist die große Kunst, Sünde zu überwinden. Selbst 10.000 Mal dieselbe Sache in 3 Tagen zu machen, ist kein Problem für Gott. Lass dir das gesagt sein. Gnade ist da und ist verfügbar immer. Weißt du, das ist nicht das Problem. Weißt du, und ich glaube aber manchmal, dass wir so gewohnt daran sind, dass wir aber dann die Konsequenz unserer Sünde nicht mehr tragen wollen. Und dass wir sagen, ja, Gott hat mir vergeben, dann muss doch auch hier um uns herum auf einmal alles wieder gut sein. Hey, wieso hast du mir noch nicht vergeben? Gott hat mir doch schon vergeben. Ja, da kann ich doch über dich rüberfahren beim nächsten Mal wieder. Und wenn Gott mir vergeben hat, dann muss doch unsere Beziehung auch natürlich gleich wieder klar sein. Aber da ignorieren wir die menschliche Dimension. Es braucht wieder Vertrauen, es braucht Beziehung, es braucht auch Vergebung auf dieser Ebene. Ja, das ist auch, Gott spricht zu unserem Gewissen. Absolut. Ich habe mal eine lustige Situation gehabt. Weißt du, manchmal hat Gott auch so ein Augenzwinkern. Ja, ich bin ein paar Mal geblitzt worden. Richtig, ich bin geblitzt worden, ich wusste das. Ja, zuletzt vor einem Jahr oder so, oder vor einem Dreivierteljahr mit einem Carsharing-Auto, Katastrophe. Und da habe ich gebetet, habe so richtig Buße getan. Ich habe nie einen Strafzettel bekommen. Das sind aber die seltenen Fälle, wo das mal passiert, glaube ich. Ja? Aber also das passiert, also normalerweise kenne ich das auch anders. Aber es hat wirklich dazu geführt, dass ich in dem Fall jetzt langsamer fahre. Okay, also, ja. Ja, genau, Frucht der Buße. Okay, jetzt Strich drunter, wie gehen wir jetzt mit all dem um? Ja, also pass auf, kurz zum Ende gebracht, aber ganz wichtig, nimm das noch mit, bitte. Erstens, Sünde in unserem Leben, wie gehen wir damit um? Das Erste und Wichtigste ist, lerne Gott kennen, wie er wirklich ist. Und da sind wir wieder bei dem Punkt von Gebet. Weißt du, wenn du eng mit Gott bist, weißt, dass er für dich sorgt, wie ich es vorhin überall dargestellt habe. Weißt du, wenn du keine Angst vor ihm hast, wenn du seinen Charakter mehr und mehr kennenlernst, wenn du weißt, wie gut er es mit dir meint, weißt du, dann führt das automatisch dazu, dass du sagst, ich möchte deinen Willen tun. Automatisch. Weißt du, und dann führt es dazu, weißt du, die Intimitätsfrage in Bezug auf Sünde ist nicht, wie weit kann ich gehen, bis das noch okay ist oder nicht, sondern die Frage ist, was kann ich tun, Herr, damit ich rein und heilig leben kann vor dir. Ganz, ganz andere Perspektive, versteht ihr? Und weißt du, wenn du diesen Gott kennst, diesen gnadenvollen Gott, der mit deiner Sünde schon lange gehandelt hat, weißt du, dann führt das dazu, und das ist der zweite Punkt, dass du mit Gott im Licht lebst. Weißt du, das heißt nicht, dass wir jemals sündfrei leben werden. Weißt du, es ist vielleicht auch gar nicht das Ziel. Es ist nicht das Ziel. Das Ziel ist, Gott zu kennen. Gott hat kein Problem mit Sünde. Wusstest du das? Also ich habe jetzt viel über Sünde gesprochen. Es ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Gott hat kein Problem mit deiner Sünde, weil er hat damit gehandelt. Jesus hat das Problem getragen. Gott hat ein Problem mit deiner Sünde, aber er hat damit gehandelt. Die Frage ist, lässt du dieses Problem in der Beziehung zwischen dir und Gott stehen? Oder weißt du den Weg, wie du damit umgehst? Und zwar über Jesus und in Vergebung. Also ich habe das gerade gesagt, du kannst 10.000 Mal dieselbe Sünde in 3 Tagen machen und 10.000 Mal wieder aufstehen. Und das ist echt so mein. Und Gott hat überhaupt kein, Problem. Es ist oftmals auch der Prozess, das zu lernen. Zu sagen, weißt du was, Sünde trennt mich nicht mehr von Gott. Ja, ich falle und ich stehe wieder auf. Und ich verstehe, dass Gnade niemals verdient werden kann. Niemals. Weil dann hört Gnade auf zu existieren. Und ich glaube, Gott kann besser mit jemandem irgendwie leben, der 10.000 Mal fällt und 10.000 Mal wieder aufsteht, als jemand, der einen Lebensbereich hat, der vor Gott zu ist und der Schlüssel weggeworfen ist, wo man sagt, da kommst du nicht mehr ran, ich bin bitter gegenüber Gott. Weißt du, König David, der hat, glaube ich, genau das bewiesen. Der hat dieses Herz vor Gott gehabt. Und wir sehen da drin, auch im Alten Testament, es zieht sich durch die Bibel durch, dass Gott kein Problem mit Sünde hatte. Aber er auf das Herz schaut und er fragt, kennst du mich? Kennst du mich eigentlich? Und ich möchte uns ermutigen, ja, dass wir mit Menschen darüber ins Gespräch kommen, in unseren Kleingruppen auch. Kennst du Gott? Wie gehst du mit Sünde in deinem Leben um? Lass uns noch mal darüber sprechen. Kennst du Gott als den gnadenvollen Gott, zu dem du kommen kannst, auch wenn du 10.000 Mal gefallen bist? Ja, tust du das? Ist das dein Umgang mit Gott? Und dass wir darüber wirklich ins Gespräch kommen. Und ich liebe diesen Spruch, ja, not perfect, just forgiven. Es kommt nicht darauf an, dass du ein perfektes Leben führst für Gott. Das ist nicht das Ziel. Das Ziel ist, dass du Gott kennst. Dass du deine Vergebung, dass du weißt, dass Gott dir vergeben hat und dass du da drin stehst. Und das führt dazu, dass wir keine Bereiche in unserem Leben haben, wo wir sagen, Gott, da kommst du nicht ran. So wie bei Ananias und Sapphira. Und der dritte Punkt ist, wie gehen wir damit um, wenn wir sündigen? Trage die Konsequenzen wie ein Mann. Ich glaube, dass das auch mit dazugehört. Wenn wir wissen, wer Gott ist, wenn wir wissen, dass uns vergeben ist von ihm und wenn wir wissen, dass wir einen Fehler gemacht haben, dass wir dann auch in der Lage sind, das zu bereinigen oder miteinander darüber ins Gespräch zu kommen. Und dass wir den Mist, den wir fabrizieren, so gut wir es können, mit einfach helfen, aus der Welt zu räumen. Ich glaube, das gehört einfach mit dazu. Ja, weißt du, als ein Sohn Gottes, der in seiner Identität steht, kannst du einen Fehler einräumen, auch gegenüber deinen Mitmenschen. Das ist nicht schlimm, weil es kratzt deine Identität nicht an, wenn du Fehler einräumst. Da hängt nämlich dein Wert gar nicht dran. Du weißt, dass du zerbrochen bist vor Gott. Du weißt, dass Gott dir vergibt. Du weißt, dass du es nicht schaffen kannst. Hey, dann kann ich doch meinem Mitmenschen gegenüber sagen, weißt du was, ey, habe ich verbockt. Hier ist das Problem. Können wir irgendwie miteinander darüber reden? Können wir beten füreinander? Können wir wieder von vorne anfangen? Weißt du, deine Fehler definieren dich nämlich nicht mehr. Und deswegen kannst du auch mit Menschen offen damit umgehen. Warum sind Hananias und Sapphira gestorben? Ich glaube, es ist uns ein bisschen klarer geworden. Und gleichzeitig war das eine sehr spezielle Gemeindesituation. Gottes Gegenwart und seine Herrlichkeit war da. Und ich würde fast so weit gehen zu sagen, das war ein Gnadensakt Gottes, das so zu tun, wie er es getan hat, weil er diese Gemeinschaft beschützen wollte. Ananias und Sapphira, ob sie gerettet sind oder nicht, steht auf einem ganz anderen Blatt. Aber sie haben Gott nicht mehr ernst genommen. Sie haben sein Wort nicht ernst genommen. Und das war wahrscheinlich ein Prozess, der sich in ihrem Leben durchgezogen hat. Sie haben Gott nicht, sie haben dieses Wissen darüber, wer Gott ist, ihr Versorger, ihr Vater, ihr Freund, sie haben das in ihrem Leben nicht mehr gelebt. Und sie haben gedacht, Sünde hätte keine Konsequenzen und wäre eigentlich nur ein menschliches Problem. Und außerdem haben sie gedacht, Sünde sei nur ihr Problem, vielleicht mit Petrus und vielleicht mit der Gemeindeleitung. Aber sie haben vergessen, dass es möglicherweise eine ganz schöne Auswirkung hat, dass die Gemeinde nicht in dieses Lügen oder die Tatsünde mit reingezogen wird, sondern in die Haltung dahinter mit reingezogen wird. Das haben sie total ignoriert. Und ich glaube, es war eine Gnade, dass Gott gesagt hat, weißt du was, es tut mir leid, es ist besser für euch und besser für die Gemeinde, wenn ihr jetzt zu mir kommt. Hart, aber wie Heidi auch schon gepredigt hat, wir sehen, was danach passiert ist. Große Zeichen und Wunder, Ehrfurcht, die Frucht dieser Situation in der Gemeinde und außerhalb der Gemeinde war massiv. Okay, lass uns Gott ernst nehmen, lass uns aber vor allem, weil wir ihn ernst nehmen, ihn wirklich kennenlernen. Ich glaube, das ist der Schlüssel dazu. Das ist der beste Weg, um Sünde in unserem Leben zu konfrontieren, ist nicht sich anzustrengen und mit Disziplin zu agieren, sondern der beste Weg, mit Sünde in unserem Leben umzugehen, ist Gott kennenzulernen und zu wissen, wie er es meint und zu identifizieren, wo wir dieser Lüge geglaubt haben. Bist du bußfertig oder bist du bitter? Gibt es Bereiche in deinem Leben, wo du bitter geworden bist und wo du defensiv geworden bist? Oder hast du ein weiches Herz und sagst, ja, ich bin auf meinen Knien vor Gott und es ist alles gut. Ich glaube, es ist ein großer Unterschied. Und letztes Wort, da ist immer Vergebung. Und das möchte ich uns auch noch zusprechen. Es ist jeden Tag immer Vergebung. Das sage ich mir selber jeden Tag, weil ich brauche das jeden Tag. Und ich glaube, wir alle brauchen das jeden Tag. Da ist immer Vergebung. Für egal welche Schuld. Jesus, wir danken dir, dass wir dich nicht durch unsere Disziplin oder durch unser perfektes Leben oder durch irgendetwas beeindrucken können, sondern Herr, dass du nach unserem Herz Ausschau hältst. Und Herr, ich bete, dass wir auch als Kiu, Herr, da drin wachsen, dich wirklich zu kennen. Herr, ich bete, dass du Lügen in unserem Leben entlarvst. Herr, und dass du sie ersetzt mit der Wahrheit darüber, wer du bist und dass du ausreichst. Herr, und das Leben abseits von dir einfach nicht funktioniert. Jesus, wir wollen dich umarmen. Herr, wir wollen mehr in dich hineinwachsen. Und ich bete gerade auch so für diese Phase, Herr, dass wir, ja, dass das wirklich so, wenn wir an der Säule des Gebets arbeiten, dass das, Herr, oder dass dafür beten, dass das hervorkommt unter uns. Herr, dass unsere Gemeinschaft davon geprägt ist, dass wir dich kennen. Herr, in allererster Linie, dass wir dich kennen. Und dass wir unser Herz an dich verschenken, Jesus. Amen.